Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Mit Juliane Reil. Guten Tag. Gentrifizierung und Mietenwahnsinn. Die Berliner Illustratorin Tina Brenneisen über ihren neuen Comic Bergstraße 68. Das ist heute unser Thema im Corso-Gespräch. Und dann bleiben wir noch ein bisschen in der Comic-Welt. Wie kann man einen mythischen Stoff wie die Odyssee zeichnerisch in unsere Gegenwart holen? Außerdem die Ausstellung Autistic Disco. Der Schauspieler Lars Eidinger zeigt sich zum ersten Mal als Fotograf. Los geht's jetzt erstmal mit Musik von Pix. Schreibt sich P-I-X-X. Der Sound ist eine Mischung aus britischem New Wave und schwerem Garagenrock. Musik aus England, der Song Bitch von Pix. Dahinter steckt Hannah Rogers, ihr neues Album nennt sie Small Mercies, wenig Gnade. Unsentimental blickt sie in die Gesellschaft mit Genderdebatten, Umweltzerstörung und beschreibt die Verunsicherung ihrer Generation, der Anfang 20-Jährigen. Der bretonische Comic-Künstler Emmanuel Lepage liebt das Meer. Immer wieder zeichnet er es eindrucksvoll in seinen Büchern und er setzt sich auch selbst der Naturgewalt aus. Bei einem seiner letzten Arbeiten, Weiß wie der Mond, dokumentiert er beispielsweise seine Reise auf einem Forschungsschiff in die Antarktis. Nun hat er sich einen Stoff der Antike geschnappt. Die Fahrten des Odysseus heißt sein neues Buch. Andrea Heinze stellt es uns vor.
Nur wenige können das Meer so atemberaubend zeichnen wie Emmanuel Lepage. Da spritzt die Gischt weiß über den schwarzen Wogen, die sich so hoch auftürmen, dass sie über dem Schiff zusammenzubrechen drohen. Dann wieder tänzeln einzelne weiße Schaumkronen über dem strahlend blauen Meer, das sich gemächlich im Sonnenlicht bewegt. Ein friedlicher Anblick, wenn er nicht Odysseus im Wasser treiben würde. Angestrengt klammert sich der Held um einen Mast. Die Fahrten des Odysseus beginnt allerdings wie ein Kostümfilm. Da schiebt sich ein antiker Soldat mit Schild, Speer und Rüstung ins dunkle Blau der Nacht. Auf einem anderen Bild treiben mehrere Männer einen riesigen Speer in das Auge eines Zyklopen.
Poseidon verfolgt ihn, den Erdumgürter, mit heißer, unaufhörlicher Rache. Weil er den Kyklopen geblendet, Polyphemos, den Riesen, der unter all den Kyklopen stark wie ein Gott sich erhebt. Darum trachtet den Helden der Erderschütterer Poseidon, nicht zu töten, allein von der Heimat irre zu treiben.
Emmanuel Lepage setzt den Text von Homers Odyssee unter seine wuchtigen Bilder. Ein unglücklicher Anfang, weil es wirkt, als würde er den antiken Text illustrieren. Doch schon ein paar Seiten später wird klar, dass diese Bilder von einem mittellosen Kunstmaler stammen, der aus lauter Abenteuerlust übers Meer segeln will. Seine Zeichnungen sind die Eintrittskarte dafür.
Ich habe nicht vor, dir eine Kreuzfahrt zu schenken. Ein Bild pro Woche, solange du an Bord meines Schiffes bist. Einverstanden?
Salome Ziegler ist die Kapitänin des Schiffs. Sie denkt und handelt eigenständig und fällt damit aus den Gender-Konventionen ihrer Zeit. Und so wie Odysseus immer wieder mit dem Zorn der Götter konfrontiert war, so trifft Salome der Zorn ihrer Zeitgenossen. Für die Fahrten des Odysseus hat Lepage den antiken Mythos dekonstruiert und baut dessen Versatzstücke zu einer Abenteuergeschichte im ausgehenden 19. Jahrhundert zusammen. Salome Ziegler wird zum Freiwild und landet in einem Bordell, als sie als junges Mädchen von zu Hause ausreist und damit den Schutz des Vaters aufgibt. Und ähnlich wie Odysseus manövriert sie sich selbst immer wieder durch ihre Wut und Neugier in gefährliche Situationen und wächst daran.
Wer die Hölle gesehen hat, ist älter, als er zu sein scheint.
Die Kapitänin ist fasziniert von Homers Odyssee und liest daraus immer wieder ihren Matrosen vor. So verwebt Emmanuel Lepage die sperrige Sprache des Originals mit seinen beeindruckenden Bildern. Emmanuel Lepage zeigt, wie in der Auseinandersetzung mit dem antiken Stoff immer neue Interpretationen entstehen. Auf der erzählerischen Ebene, indem er Salome Ziegler auf eine Odyssee schickt, auf der sie mit ähnlichen Erfahrungen konfrontiert wird wie der antike Odysseus, und auf der Bildebene, denn Salome ist auf der Suche nach Gemälden eines Historienmalers des 19. Jahrhunderts, der sich mit der Odyssee beschäftigt hat. So verwebt Emmanuel Lepage die kraftstrotzenden Ölkreidezeichnungen des Historienmalers, das bombastische Popkulturspektakel vom Beginn des Comics und seine eher kühle und nachdenkliche Emanzipationserzählung um Salome Ziegler. Emmanuel Lepage liefert damit eine sehr eigenwillige und dichte Interpretation und zugleich eine Liebeserklärung an das Meer.
Die Fahrten des Odysseus von Emmanuel Lepage ist im Splitter Verlag erschienen. Eine vergessene Perle der nigerianischen Soul- und Funkmusik ist das Debüt von Sänger und Songschreiber Roy Rob Reindorf. 1977 erschien es, jetzt ist es wieder veröffentlicht worden. Angesichts des Mietenwahnsinns in deutschen Großstädten forderte eine Berliner Initiative Anfang April, große Immobilienkonzerne zu enteignen. Dann zog die Politik nach. Der rot-rot-grüne Senat beschloss, die Mieten in der Hauptstadt für 5 Jahre einzufrieren. Ob der Mietendeckel tatsächlich hilft, ist fraglich. Unbestritten ist dagegen, dass das Wohnungsproblem, insbesondere in Berlin, hausgemacht ist und nicht erst seit gestern besteht. Die Berliner Comiczeichnerin Tina Brenneisen hat sich schon vor über 10 Jahren mit der Thematik auseinandergesetzt. Nun ist ein Comicband von ihr gemeinsam mit der Zeichnerin Veronika Solomon erschienen. In Bergstraße 68 steht Tilda, ein kleines Mädchen, im Zentrum. Mit ihrer Familie lebt sie in einem Haus in Berlin, das saniert werden soll. Tja, und das ist der Anfang vom Ende, Tina Brenneisen, oder?
Wie man es nimmt.
Wie man es nimmt, aber die Bewohner haben berechtigte Angst, dass sie ihre Wohnung verlieren. Erstmal hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Die Bergstraße 68 gibt es tatsächlich. Sie liegt in Berlin-Mitte, hinter dem Hackeschen Markt. Heute ist in dem Gebäude Bergstraße 68 ein Coffeeshop untergebracht. Die Gegend ist stark durchgentrifiziert. Wie stark ist Ihre Geschichte an der Realität angelehnt?
Wie Sie schon gesagt haben, ist die Geschichte schon vor 10 Jahren entstanden, als ich selbst in der Bergstraße 68 noch gewohnt habe in Berlin-Mitte. Das war damals schon kein Einzelfall, dieses Heraussanieren von Mietern. Und wir kannten alle die Geschichten von der Nachbarschaft. Wir hatten das alle schon gehört, wie Vermieter während des Winters die Heizung abgedreht haben oder Buttersäure an die Türklinken geschmiert haben, um die Miete zum Ausziehen zu bewegen. Und deshalb hatten wir das schon erwartet. Und genauso ist es uns dann auch geschehen. Mhm. Kam ein neuer Vermieter an, im Schlepptau mehrere Anwälte. Es gab viele Drohungen, Schikanen, eine einstweilige Verfügung nach der anderen. Und innerhalb eines Jahres hatten sie eigentlich alle Mieter draußen.
Tilda ist ihre Hauptperson, ein aufgewecktes kleines Mädchen, die ihre Umgebung ziemlich genau beobachtet und ein Gespür für die Angst und die Sorgen der Erwachsenen in dem Haus hat. Wenn sie Begriffe wie Duldungsrecht nicht versteht, dann fragt sie ganz direkt nach. Wohnungsnot und horrende Mieten sind aber eigentlich, würde ich sagen, ein Erwachsenenthema. Weshalb war Ihnen die Perspektive eines Kindes da wichtig?
Zum einen hatte ich selbst als Erwachsene Schwierigkeiten, die abstrakten Rechtsbegriffe zu verstehen, auch die Rohheit und die Skrupellosigkeit der Leute und selbst das Bedürfnis, eine kindliche Perspektive einzunehmen, weil so ein naiver Blick ja erstmal einen spielerischen Umgang damit eröffnet und man vielleicht auch nicht so schnell in so eine ideologischen Muster fällt, eines Gut und Böses. Und die zweite Frage war natürlich, wie erklärt man jetzt so ein schwieriges Thema Kindern?
Und Sie gehen damit sehr humorvoll um, weil klar, viele Begriffe versteht Tilda nicht. Da ist dann von Rentieren zum Beispiel die Rede, sie versteht das nicht und stellt sich Rentiere zum Beispiel vor und die werden dann auch gezeichnet. Also so wie Sie die Geschichte erzählen, stehen, würde ich sagen, auch weniger die Ereignisse selbst im Vordergrund, sondern das, was diese Ereignisse bei Tilda und den Hausbewohnern bewirken.
Das stimmt.
Also das Verhalten steht so im Vordergrund. Zum Beispiel die Bewohner werden von dem Vermieter angelogen. Er saniert gar nicht in ihrem Interesse. Und dann zeigen sie die Reaktionen auf dieses Verhalten. Inwieweit kommt denn da die studierte Psychologin und Philosophin bei Ihnen durch?
Also in dem Fall war es wohl eher eine Entscheidung wegen der Kinder, weil die Handlungen schwer darzustellen sind und Wahrheit war in dem Fall ein wichtiges Thema. Für die Kinder habe ich es jetzt so aufbereitet, dass ich halt mehrere Arten von Lügen nebeneinander gestellt habe. Es gibt halt einerseits den Hausbesitzer, der sich manchmal als sehr verständnisvoll gibt und dabei lügt. Eher so eine Strategie aus Zuckerbrot und Peitsche verfolgt. Und dann gibt es aber auch den Vater, der im Grunde genommen auch eine Lügengeschichte erzählt, eine fiktive, um seine Tochter über die Realität hinweg zu trösten. Und so sehen halt Kinder dann, dass Lügen nicht grundsätzlich was Böses ist, aber auch nicht grundsätzlich Gutes, also erfahren auch etwas Dialektik.
Es gibt ja nicht viele Frauen, die Comics zeichnen oder Karikaturen. Sie sind eine Frau, die zusätzlich noch ihren eigenen Verlag gegründet hat, Parallelallee. Was hat sie zu diesem Schritt bewogen?
Ich glaube, die Virginia Woolf, die hatte Unrecht, als sie gesagt hat, es bräuchte nur ein eigenes Zimmer, um als Frau künstlerisch Einfluss zu nehmen. Ich denke, es braucht auch einen eigenen Verlag und eigene Strukturen,
Um selbstbestimmter zu sein und tatsächlich auch das, was sie produzieren, nach außen zu bringen.
Ja.
Weil sie da so schlechte Erfahrungen gemacht haben in dieser Comicbranche.
Was heißt schlechte Erfahrung? Das ist total schwierig einzuschätzen, wenn man als junge Künstlerin, wenn man wenig Chancen bekommt, sich zu entwickeln oder zutrauen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Marcel Reich-Ranicki mal gesagt hat, Frauen können keine Dramen schreiben. Und das hat mich so wütend gemacht, weil woher will er das wissen, dass sie das nicht können? Er hätte auch sagen können, er kennt noch kein einziges gutes Drama von der Frau. Und das wäre zum damaligen Zeitpunkt, als er das gesagt hat, auch wahrheitsgemäß gewesen. Mittlerweile hat sich das geändert. Und es ist super schwer, ja, über dieses fehlende Zutrauen drüber hinweg zu klettern und trotzdem sein eigenes Ding zu machen und versuchen, sich zu entwickeln. Und ich habe schnell kapiert, dass dieses eigene Ding machen der einzige Weg ist, das herauszufinden, was man kann und sich zu entwickeln.
Sagt Tina Brenneisen. Ihr Comicband Bergstraße 68 ist im Verlag Parallelallee erschienen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Keine Angst, du bist nicht nackt. Nur ungeschminkt. Keine Angst, du bist nicht nackt.
Die Süße des New Wave der 80er Jahre klingt bei Levin Stadler alias Levin Goes Lightly an. Erstmals singt der Stuttgarter bei seinem neuen Album Nackt auf Deutsch. Das gerade, das war der Titelsong. Auch Lars Eidinger mag Popmusik. Wenn der Schauspieler auflegt, bildet sich in seiner Heimatstadt Berlin eine lange Schlange vor dem Club. Vor allem bei seiner Partyreihe mit dem Titel, den man am besten humorvoll lesen sollte, Autistic Disco, die autistische Disco. Damit meint Eidinger das Phänomen, dass Leute auf einer Party manchmal zu cool sind, sich zu bewegen. Gemeinsam einsam quasi, jeder sei dann eine Insel für sich. Seit dem Wochenende gibt es nun eine Ausstellung im Neuen Aachener Kunstverein, die ebenfalls Autistic Disco heißt. Lars Eidinger, der Schauspieler, der DJ, präsentiert dort zum ersten Mal seine Arbeiten als Fotograf. Ramona Westhof war für Corso beim Aufbau mit dabei.
Zwei Männer stehen um einen bunt leuchtenden Lichtwürfel. Der Würfel steht auf einem Sockel, dreht sich hektisch und brummt dabei. Sie diskutieren, wie sie das Stromkabel des Lichtwürfels am besten im Sockel verschwinden lassen. Einer der beiden Männer, der Künstler hinter dieser Skulptur, hat sich als Lars vorgestellt. Wäre nicht nötig gewesen. Wer einen Fernseher hat oder schon mal im Kino war, kennt den Schauspieler Lars Eidinger. Nun ist er neben Theater- und Filmschauspieler auch noch Künstler. Der neue Aachener Kunstverein zeigt Lars Eidingers erste Solo-Ausstellung Autistic Disco. Er selbst ist überzeugt.
Bei jedem Motiv oder Bild oder Video hier in der Ausstellung drängt sich der Begriff Autistic Disco nahezu auf.
Einige der Motive sind dabei sicher aufdringlicher als andere. Eidinger sagt, den Titel Autistic Disco habe er wegen des Widerspruchs gewählt. Der öffne einen Raum, aus dem er kreativ schöpfen könne.
Das ist eigentlich so die Faszination von Widersprüchen im Allgemeinen. Also Shakespeare oder Brecht, das sind ja auch Leute, die Shakespeare vor allem spielt ja ganz viel mit diesen Begrifflichkeiten.
In der Ausstellung gibt es vor allem Alltagsbeobachtungen zu sehen. Die meisten in Form von Fotos und Videos. Die Motive sind witzig, absurd oder auch einfach nur schräg. Ein Kissen mit Herzchenaugen liegt auf dem Armaturenbrett und schaut verliebt auf sein Spiegelbild in der Windschutzscheibe. Ein Straßenkünstler bereitet sich auf seinen Auftritt vor, versteckt unter einem schwarzen Sack. Es gibt gleich mehrere Bilder von Totenköpfen. Aus Pappe, Plastik oder echt. Den echten hat Eidinger von einem Bekannten geschenkt bekommen, erzählt er. Der brummende Lichtwürfel ist die einzige Skulptur in der Ausstellung.
Was kann die? Außer Geräusche?
Das, was sie kann, macht sie gerade. Ein Lichtobjekt, wie man es eigentlich aus Diskotheken kennt. Im Grunde auch eine autistische Disco, weil das Gerät funktioniert ja auch für sich. Und trotzdem kriegt es oft gar nicht die Aufmerksamkeit. Aber die Idee ist schon, dass am Ende noch diese Haube drauf geht. Die Befürchtung ist, dass es unter der Glashaube zu warm wird. Im Elektroladen, als ich ihnen erzählt habe, was ich damit vorhabe, haben sie gesagt, nee, also das geht nicht.
Die Videos und fast alle Fotos sind mit dem Handy aufgenommen. Wer schon einmal Lars Eidingers Instagram-Profil gesehen hat, weiß, dieser Mann filmt und fotografiert fast alles. Eidinger ist wirklich sehr aktiv auf Instagram. Überschneidungen zwischen Social-Media-Profil und Ausstellungsbildern sind dabei kein Zufall.
Ich glaube, die habe ich tatsächlich alle bei Instagram gepostet, ja.
Und wie kommt man auf die Idee, aus den eigenen Instagram-Posts eine Ausstellung zu machen?
Das war also der Moment, dass du...
Es ist ja völlig legitim, dass man das so interpretiert, aber es ist natürlich umgekehrt. Also die Frage wäre eher, wie bist du auf die Idee gekommen, deine Kunst auf Instagram zu zeigen? Ich habe die Bilder ja nicht gemacht, um sie auf Instagram zu zeigen, sondern ich habe Instagram benutzt, um meine Bilder zu zeigen.
Gut, also andersrum. Wieso zeigt ein Künstler seine Kunst bei Instagram?
Man braucht nicht mehr den Umweg über eine Galerie und man braucht nicht mehr den Umweg über einen Verlag, sondern ich habe einen ganz direkten Zugang zum Publikum und es sehen halt unglaublich viele Leute. Also es ist halt, die Viralität finde ich halt so attraktiv. Und meine Stories auf Instagram gucken am Tag 20.000 Leute. Schaff's mal, dass 20.000 Leute durch eine Galerie laufen.
In den neuen Aachener Kunstverein, wo Eidinger seine Kunst ausstellt, würden so viele Menschen auch gar nicht passen. Trotzdem, der berühmte Name dürfte auch offline einige Besucher anziehen. Die Ausstellung soll den Kunstverein bekannter machen, neues Publikum anlocken. Falls es zu voll werden sollte, hat man für die Eröffnung vorgesorgt, sagt Direktor Maurice Funken.
Ich sag mal, unsere Räumlichkeiten, die packen so 200, 250 Leute. Wir haben zum ersten Mal einen Türsteher, der dann einen Einlassstopp machen wird, wenn es zu voll wird. Also wir rechnen schon damit, dass es voll wird.
Die Eröffnungsparty, bei der Lars Eidinger auch auflegen soll, findet sicherheitshalber in einer größeren Location um die Ecke statt. Es ist bemerkenswert, wie viel der Künstler in seine eigenen Werke hineininterpretieren kann. Sie zeigen Narzissmus, den ja Freud mit Autismus gleichgesetzt habe, die Verbindung von Kunst und Kapitalismus oder den amerikanischen Traum, dargestellt durch ein 12-minütiges Handyvideo von einem Mann im Mickey-Maus-Kostüm. Der Bildschirm hängt noch nicht. Eidinger muss das Video beschreiben. Sich so durch die Ausstellung führen zu lassen, hat etwas von einer Performance mit einem wirklich guten Künstlerdarsteller. Nach der Eröffnung wird Autistic Disco allerdings für sich selbst sprechen müssen. Und ob die Werke ohne ihren unterhaltsamen Schöpfer noch so viel Aussagekraft haben, ist fraglich. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Die Fotos finden sich ohnehin alle auf Lars Eidingers Instagram-Kanal. Zusammen mit tausenden anderer Fotos. Und auf die Videos, wie einen 2,5-stündigen Film, der aus seinen künstlerisch wertvollsten Instagram-Stories besteht, kann man vielleicht auch verzichten.
Vermutlich ist das so. Aber wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, die Ausstellung Autistic Disco läuft noch bis zum 11. August im neuen Aachener Kunstverein. Das war's von Corso, Kunst und Pop. Hier geht's gleich weiter mit Medias Res und der Frage, ob und wie das Gesetz gegen Hass im Netz nachgebessert werden muss. Im Studio war Juliane Reil. Tschüss, bis morgen.